SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich herzlich willkommen. Deutschland hat im Jahr 2021 und auch schon 2020 ja mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Um es mal so auszudrücken, die Corona-Pandemie sorgt in vielen Bereichen für Probleme. Das muss ich Ihnen jetzt nicht lange im Detail darlegen. Wir sind alle live dabei. Die Probleme sind im Alltag problemlos greifbar. Aber all das wird wohl nur ein vergleichsweise harmloser Vorgeschmack sein für das, was uns in einigen Jahrzehnten beschäftigen könnte in Deutschland und weltweit im Zuge des Klimawandels. Die Auswirkungen, die reichen von gesundheitlichen Gefahren durch mehr Hitze, Tage und Nächte über mehr Extremwetterereignisse mit Folgen wie Hochwasser und Überschwemmungen einerseits, andererseits aber auch zunehmende Dürreperioden bis hin sogar zu Wassermangel oder Wasserverteilungsproblemen. Die Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren wird deutlich zurückgehen mit all den Problemen, die das mit sich bringt. Dafür werden in Deutschland bisher unbekannte Tierarten, bisher unbekannte Krankheiten verbreiten, wie das Dengue-Fieber beispielsweise. Das alles wird enorme finanzielle Kosten mit sich bringen und auch soziale, gesellschaftliche und politische Folgen haben. Die Folgen der globalen Erwärmung beschreiben die Journalisten Nick Reimer und Thoralf Staudt sehr detailliert in ihrem Buch Deutschland 2050 – wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Und darüber spreche ich mit Thoralf Staudt. Herr Staudt, grüße Sie.
Hallo, grüße Sie auch.
Herr Staudt, die unverschämte Frage gleich zu Beginn. Sind Sie beleidigt, wenn ich sage, es ist eine intensive Leseerfahrung, aber es macht eigentlich keinen Spaß, Ihr Buch zu lesen?
Nö, bin ich nicht beleidigt. Es hat auch nicht wirklich Spaß gemacht, es zu schreiben, gebe ich gerne zu. Aber es war irre spannend, es zu schreiben. Ich bin seit 10, 15 Jahren als Journalist im Themengebiet unterwegs. Aber ich habe bei dem Buch wirklich irre viel gelernt, weil so konkret, was es für uns und unser Leben hier in Deutschland bedeutet, welche Einschnitte wir haben werden, das wusste auch ich nicht.
Nein, also die Faktenfülle ist tatsächlich beeindruckend. Es ist, wie gesagt, eine sehr intensive und eindrückliche Leseerfahrung, aber eben auch sehr bedrückend. Warum der Fokus ausgerechnet auf Deutschland 2050, also nicht was ich Deutschland 2070 in 50 Jahren oder 2100?
Am Anfang stand eine Analyse oder ein Eindruck. Wir wissen alle vom Klimawandel. Es gibt zwar noch ein paar, die das Thema nicht wahrhaben wollen, sich rausreden, aber die sind marginal. Eigentlich wissen wir alle, dass das ein Problem ist, dass der Mensch schuld ist. Aber trotzdem nehmen wir es nicht richtig ernst. Machen wir unser Leben so weiter. Die Politik bewegt sich nicht. Die Wirtschaft bewegt sich zwar schon, aber immer noch auch zu langsam. Das liegt, dazu gibt es eine Menge Forschung, über die ich gestolpert bin, das liegt an der sogenannten psychologischen Distanz. Wir wissen vom Klimawandel, wir glauben, aber er geht uns nicht an. Und wenn man Umfragen liest, die Leute glauben, ja, Klimawandel irgendwie 2100 oder meine Ururenkel. Und wir Medien bestärken das auch noch, wenn wir in Zeitungen über Klimawandel Artikel lesen, dann ist das typischerweise mit einem Eisbären illustriert oder man schreibt über untergehende Südseeinseln und das alles signalisiert, das Thema ist weit weg. Wir haben deshalb gesagt, wir gucken auf das, was in Deutschland passiert, hier bei uns und innerhalb unserer Lebensspanne, nämlich schon im Jahr 2050. Das klingt nach Science Fiction, aber das sind nur noch 30 Jahre. Das werden Sie und ich und die allermeisten Hörer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch erleben, das Jahr.
Sie haben SWR2 Tandem. Zu Gast ist Thoralf Staudt. Er ist einer der beiden Autoren des Buchs Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Herr Staudt, Sie zitieren Karl Valentin. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber Sie schreiben im Buch auch, dass Prognosen gerade beim Klimawandel eigentlich gar nicht schwierig sind. Inwiefern?
Ja, weil es dabei um blanke Physik geht. Also tatsächlich, Prognosen sind schwierig. Ich weiß nicht, welche Handys wir in 10 Jahren haben werden oder welche Autos wir in 30 Jahren haben oder ob wir überhaupt noch Autos haben oder Flugtaxis. Das sind aber gesellschaftliche Entwicklungen, das sind technologische Entwicklungen, das hat mit Soziologie zu tun, das tatsächlich, das kann so kommen und das kann so kommen. Beim Klima, habe ich selber bei den Recherchen zum Buch gelernt, ist leider schon ziemlich klar, was im Jahr 2050 sein wird, weil die Treibhausgase, CO2, die wir ausstoßen, die sind hunderte Jahre in der Atmosphäre. Das heißt, den größten Teil des Treibhausgases, was Mitte des Jahrhunderts unser Klima bestimmen wird, haben wir längst ausgestoßen Und das Klimasystem ist ein sehr träges System. Das kann man sich vorstellen wie so eine Herdplatte bei einem alten Elektroherd. Wenn man den auf 5, auf 6 stellt, das dauert eine Weile, bis die Herdplatte glüht. Aber wenn sie dann glüht, dann kann man auf 0 stellen und sie glüht noch lange nach. So träge kann man sich das Klimasystem vorstellen. Deshalb ist es ziemlich klar, was wir Mitte des Jahrhunderts für ein Klima haben werden. Wir können noch beeinflussen, was danach kommt, wie schlimm es danach weitergeht. Aber Mitte des Jahrhunderts tatsächlich ist klar, und man kann es mit den modernen Klimamodellen auch schon ziemlich gut modellieren. Das höre ich öfters in Nachfrage, man kann ja nicht mal das Wetter in 2 Wochen vorhersagen, wieso das Klima in 30 Jahren. Klimamodelle machen einen Durchschnitt, sie simulieren einen Durchschnitt des Wetters, durchschnittliche Temperaturen. Und Klimamodelle kann man an der Realität testen, das machen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die nehmen die Klimamodelle und rechnen sozusagen das Klima in der Vergangenheit zurück. Dafür hat man ja die CO2-Werte und hat man auch die realen Temperaturen. Und daran sieht man, wenn man das macht, dass tatsächlich für die Vergangenheit, für die bekannten Temperaturen, stimmen die Klimamodelle. Und wenn man die nach vorne klappt, ja, warum sollen sie für die Zukunft nicht stimmen? Also es ist leider ziemlich klar, was wir 2050 haben werden, und keine Spekulation.
Also mit diesen physikalischen Grundlagen, mit den Klimamodellen sind Sie dann losgezogen und haben sich umgehört bei verschiedenen Fachleuten aus, bei verschiedenen Bereichen. Wie sind Sie da bei der Recherche vorgegangen?
Wir sind, wie Sie es sagen, am Anfang sind wir zu den Klimamodellierern gegangen. Wir sind nach Offenbach gefahren zum Deutschen Wetterdienst. Da steht im Erdgeschoss ein riesiger Großrechner, mehrere Überseecontainer groß, wo die Wetterprognosen gerechnet werden, auf die wir uns ja alle im Alltag verlassen. Auf dem Rechner laufen auch die Klimamodelle. Und wir haben uns dann die Vorhersagen für Mitte des Jahrhunderts geben lassen. Und die sind ziemlich klar. Es wird heißer in Deutschland. Wir werden ungefähr 2 Grad mehr Durchschnittstemperatur haben. Es wird trockener, weil wir längere Dürrephasen haben. Zugleich aber kriegen wir mehr Starkregen, solche Wolkenbrüche wie im Sommer in Ahrweiler. Damit müssen wir öfter rechnen. Und wie Sie gesagt haben, mit diesen abstrakten, aber ziemlich verlässlichen Zahlen sind wir dann losgegangen. Zu Forstwirten, zu Landwirten, zu Architekten, zu den Betreibern von Energienetzen, zu BASF in Ludwigshafen. Also wir haben ein Kapitel über die Wirtschaft, wo wir gefragt haben, was bedeuten denn diese veränderten Verhältnisse, höhere Temperaturen, weniger Wasser, öfter Niedrigwasser im Rhein zum Beispiel. Was bedeutet das denn für Sie, für euch? Und die Antworten, die wir bekommen haben, die waren überraschend konkret, weil die Fachleute, die wissen natürlich, was weniger Regen zum Beispiel bedeutet. Wir waren bei der Vizechefin des Brandenburger Landesforstes, haben sie gefragt, was heißt es denn, wenn Sie 6 Jahre in Folge so eine Dürre haben wie 2018, 2019? Das sagen die Klimamodelle. Und da musste die Frau gar nicht lange überlegen. Dann sagte sie, dann haben wir keine Fichte mehr. Also wir haben sozusagen die theoretischen und die abstrakten Modellergebnisse in der Praxis ausbuchstabiert mit den Praktikerinnen und Praktikern in 14 Themenbereichen.
Welchen Eindruck hat das alles dann auf Sie gemacht, was Ihnen diese Praktikerinnen und Praktiker gesagt haben, diese Erkenntnisse, was da auf uns zukommen könnte?
Ich war, wie schon gesagt, sehr überrascht, weil auch ich hatte so die Wahrnehmung, Herrgott, wir sind ein reiches Land. Ja, das wird schwierig mit dem Klima, aber wir kommen schon klar damit. Das hat sich gehörig gewandelt, dieses Bild. Ich will keine Katastrophe malen. Die Menschheit wird nicht sofort aussterben. Und wir werden auch in Deutschland im Jahr 2050 weiterleben. Aber wir werden, wenn wir den Klimawandel nicht bremsen, werden wir in Deutschland kein so bequemes, kein so gutes, vor allem nicht mehr so ein sicheres Leben führen. Die Corona-Pandemie hat uns ja so ein bisschen gezeigt, wie störanfällig das Alltagsleben ist. Die Wirtschaftsstrukturen sind auch wie dann doch nicht so gut vorbereitet. Unser Gesundheitswesen, unsere Behörden sind. Und den Klimawandel kann man sich als Corona hoch 2 vorstellen. Also tatsächlich dieses Sicherheitsgefühl, was auch ich hatte, ist ein bisschen ins Wackeln geraten. Und tatsächlich auch die Vorstellung, dass eine zweite verbreitete Fehlwahrnehmung, ja, Wärme ist doch schön. Ich gebe zu, auch ich in so einem kalten, dunklen Dezember, in so einer dunklen Dezembernacht, ja, da denkt man sich, ach, ein bisschen wärmer und ein bisschen, ey, wäre doch schön. Aber Klimawandel 2 Grad mehr in Deutschland heißt nicht nur, dass der Frühling früher anfängt und man laue Sommerabende hat, sondern es heißt auch richtig brüllende Hitzewellen über Tage, wenn es schlecht läuft, über Wochen in Baden-Württemberg im Oberrheingraben. Es wird richtig, richtig, richtig heiß, lebensgefährlich heiß im Sommer.
Wie das konkret aussieht oder aussehen könnte oder möglicherweise wird 2050, sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Sie hatten schon gesagt, also Corona, kleiner Vorgeschmack. Ja, aber auch was Klima und Veränderungen anbelangt, da erleben wir derzeit auch schon einiges. Ihr Buch ist noch herausgekommen vor dem Hochwasser im Juli, aber das ist ja möglicherweise ein Beispiel, was da praktisch, mit was wir rechnen müssen.
Genau, wir haben das Thema Starkregen und Sturzfluten im Buch noch an Ereignissen des Jahres 2016-17, Braunsbach und Sinsheim in Bayern und Baden-Württemberg beschrieben. Und dann kam die Sturzflut in Neuenahr-Ahrweiler noch stärker, als wir es beschrieben haben. Das Verblüffende war, diese Region taucht in unserem Buch schon auf. Im Kapitel Städte haben wir eine Sturzflut, ein Hochwasser, sozusagen eine Überschwemmung in Hagen beschrieben. Und ich wurde hinterher dann gefragt, woher wusstet ihr das, dass es dort so schlimm sein wird? Das wussten wir natürlich nicht. Wir sind nicht die Hellseher, sondern wir haben nur die wissenschaftliche Literatur uns angeguckt und es gibt eben exakt diese Vorhersagen, exakt diese Simulationen gab es für Hagen, wie stark ein Starkregen dort die Stadt unter Wasser setzen wird. Das haben wir aufgeschrieben und das ist das Erschütternde. Die Forschung weiß es. Wer es wissen will, kann es wissen, wie schlimm es werden wird. Und eben tatsächlich solche Starkregen, welche Region es treffen wird, an welchem Sommertag, in welchem Jahr es einen Starkregen geben wird, das kann die Klimaforschung nicht vorhersagen. Aber dass wir viel mehr Starkregen bekommen und dass wir uns darauf vorbereiten müssen und wie das konkret aussehen muss, das kann die Forschung, das können die Expertinnen und Experten schon lange sagen. Und das haben wir im Buch aufgeschrieben.
Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird, so heißt das Buch, verfasst unter anderem vom Journalisten Thoralf Staudt, heute zu Gast in SWR2 Tandem. Über die Datengrundlage, die wissenschaftlichen Erkenntnisse haben wir gesprochen. Kommen wir zu den Zukunftsaussichten. Deutschland 2050, Herr Staudt, Sie haben schon gesagt, also es wird 2 Grad wärmer sein in Deutschland. Sie zitieren im Buch Andreas Walter, der beim Deutschen Wetterdienst zuständig ist für die Anpassung an den Klimawandel. Der sagt, spätestens ab 2050 wird das Leben ungemütlich für Menschen in der Region Wiesbaden, Mainz, Mannheim, Karlsruhe, im Oberrheingraben bis hinunter nach Freiburg. Das ist hier unser Sendegebiet. Was heißt das konkret? Ungemütlich.
Ja, es wird eben vor allem heißer. Die Temperaturen gehen im Sommer regelmäßig über die 40 Grad. Das gibt es jetzt schon gelegentlich. Wir vergessen gerne, das war früher absolut die Ausnahme. Über 40 Grad gab es nicht. Ich weiß noch, ich bin Ende 40, als ich ein Kind war. Wenn man da im Sommer mal über 30 Grad hatte in Ostdeutschland, wo ich lebte, das war ein Ereignis, da ist man baden gegangen. Das wirklich ist die Vergangenheit. Wir bekommen Sommer mit Spitzentemperaturen über 40, mit 45 Grad, vor allem auch mit länger anhaltenden Hitzeperioden. Die sind für den Körper, aber auch für die Infrastrukturen besonders fatal, weil eben nicht zwischendurch man sich erholen kann. Und das besonders Gefährliche sind die Nächte. Wir bekommen viel mehr tropische Nächte. Tropische Nächte nennt der Meteorologe Nächte, in denen es nicht mehr kühler wird als 20 Grad. Das ist für den menschlichen Körper eine Schwelle. Nachts sozusagen erholt er sich von der Hitze des Tages. Wenn es aber nachts mehr als 20 Grad ist, dann, Sie kennen diese Nächte vielleicht aus dem Urlaub oder aus den Hitzesommern. Dann wälzt man sich im Bett, man hat nur noch einen Laken, aber schon das ist zu warm, man schläft nicht, man wacht morgens wie gerädert auf. Sozusagen, der Körper kann sich nicht erholen und wenn das über mehrere Tage, und das werden wir bekommen, stattfindet, dann ist das für den Körper sowohl vor allem für ältere Leute, für vorerkrankte Leute, aber auch für gesunde Körper ist das eine Riesengefahr, eine Lebensgefahr.
Mhm. Sie zitieren auch im Buch die medizinische Fachzeitschrift Lancet, der Klimawandel ist die weltgrößte Gesundheit. Gefahr im 21. Jahrhundert. Können Sie das erläutern, was dahinter steckt?
Es ist eine Mischung aus der erwähnten Temperatur. Auch ich habe beim Buch gelernt, sozusagen wie temperatursensibel der Körper ist. Tatsächlich, unser Kühlsystem im Körper kriegt ein Problem, wenn er nicht mehr Wärme nach außen abführen kann. Und in den Sommern der Zukunft, die warm und feucht werden, ist das ein Problem. Also sozusagen diese physiologische Hitze ist gefährlich, aber eben auch die indirekten Folgen. Wir bekommen in Deutschland ein Klima, was trotzdem tropische Krankheiten hier sich ausbreiten lässt. Sie haben auch da in Ihrem Sendegebiet schon Vorgeschmack. Die Tigermücke ist im Oberrheingraben schon heimisch. Sie breitet sich aber aus und die Tigermücke oder auch bei wärmeren Temperaturen die hiesigen Mücken können dann Krankheiten wie das Denguefieber verbreiten. Das Westnil-Virus haben wir schon jetzt im Raum Leipzig, Halle, was auch ein Hotspot ist. Auch da ist es warm und trocken. Wir haben die Situation, dass sich Zecken viel besser ausbreiten können, neue Krankheitserreger dazukommen, die für den Menschen gefährlich sind, aber auch für zum Beispiel die Landwirtschaft. Wir haben im Buch mit Obstbauern gesprochen, die jetzt plötzlich irgendwelche Fruchtfliegen haben oder irgendwelche Pilze, die es früher nicht gab und auf die ihre Plantagen nicht ausgelegt sind. Also die höhere Temperatur hat auch eine ganze Reihe indirekte Folgen für die menschliche Gesundheit, aber auch für das gesamte Leben, für viele Wirtschaftsbereiche.
Sie haben die Folgen der Temperaturerhöhung in ganz vielen Bereichen untersucht, also Gesundheit, Natur, Wald, Städte, Küste, Verkehr, Wirtschaft und so weiter. Wasser hatten wir vorher schon ein bisschen angesprochen, also Überschwemmungen, Starkregenereignisse werden zunehmen, aber auch Dürre. Und was mich tatsächlich geschockt hat in dem Wasserkapitel ist ein Absatz, da heißt es, die Aussage, dass es in Deutschland genug Wasser für alle gibt, diese Gewissheit gilt angesichts des Klimawandels nicht mehr. Warum nicht?
Weil wir einen sehr viel unregelmäßigeren Wassernachschub aus der Atmosphäre bekommen werden. Insgesamt bekommen wir laut der Klimamodelle sogar etwas mehr Niederschlag. Das ist auch klar, wärmere Luft kann mehr Wasser halten, deswegen kommt auch mehr Regen vom Himmel. Aber er kommt schubweise. Die DWD-Leute sagten uns, diesen milden Landregen, diesen über Stunden oder Tage dauernden Landregen, den wird es zukünftig viel seltener geben. Stattdessen bekommen wir Wolkenbrüche, krasse Wolkenbrüche. Aber diesen Landregen, den braucht die Landwirtschaft, den braucht die Forstwirtschaft. Auf stetige Regen sind auch Kanalisationen besser ausgelegt. Wenn wir so einen krassen Wolkenbruch bekommen, der kann in Mittelgebirgstälern oder an den Gebirgshängen, kann er sowas auslösen, wie wir in Ahrweiler gesehen haben. Aber in Städten ist es natürlich genauso ein Problem. Die sind versiegelt, sozusagen das Wasser kann da nicht ablaufen. Ich höre dann immer, ja, dann bauen wir halt größere Kanalisationen. Wir waren bei der Chefin der Berliner Abwasserbetriebe, die sagte uns, das geht gar nicht. Wir können die Kanalisation nicht so groß aufbauen, weil eine Kanalisation braucht einen Mindestdurchfluss. Und wenn wir die Rohre jetzt so dick machen, dass sie den einen Tag im Jahr den Extremregen abpuffern können, abführen können, 364 Tage im Jahr ist dann zu wenig Wasser im Kanal und es stinkt bestialisch. Also das lässt sich auch nicht durch Innovation oder neue Erfindungen oder Investitionen lösen, sondern es gibt Probleme, die man auch mit viel Geld nicht lösen kann. Die haben wir uns schon eingebrockt.
Also die Themen und Detailfülle ist erdrückend in Ihrem Buch. Bei der Landwirtschaft schreiben Sie, dass hierzulande bald eher Kichererbsen, Hirse, Aprikosen angebaut werden statt Weizen und Äpfeln. Die Fichte, andere hiesige Baumarten in den deutschen Wäldern haben nur noch wenig Zukunft, dafür der Borkenkäfer und andere Schädlinge. Es gibt Auswirkungen im Verkehrsbereich für Straßenbeläge zum Beispiel, die Energieversorgung. Da könnte es tatsächlich die Versorgungsinfrastruktur gefährdet sein und auch ob Wintersporttourismus 2050 noch ein funktionierendes Gewerbe in Deutschland ist, da darf man wohl getrost ein Fragezeichen dran machen. Welche Veränderungen, in welchem Bereich hat Sie selbst am meisten erstaunt oder vielleicht auch erschreckt?
Das waren zwei Sachen, indirekte Folgen von Hitze. Das eine ist im Bereich Städte und Bauwesen. Wir haben hier eine Infrastruktur. Unsere Gebäude, unsere Bauart ist für das Klima der Vergangenheit passend. Wir bekommen aber ein Klima, was nicht mehr Nordeuropa ist, sondern was Südeuropa ist, was Richtung Mittelmeer geht. Darauf ist unser Gebäudebestand nicht ausgelegt. Die Häuser, und dazu gibt es detaillierte Studien, die wir zitieren, die werden regelmäßig überhitzen und sowas wie Dachgeschosse, die heute eine attraktive Wohnlage sind, wo man teures Geld für ein Penthouse ausgibt, das wird im Jahr 2050 keine attraktive Wohnlage mehr sein. Der Wert von Dachgeschossen wird sinken. Wir haben beim DWD jemanden getroffen, der sagt, er hat für seine Tochter gerade eine Eigentumswohnung gekauft, aber bewusst kein Dachgeschoss, weil er weiß, in 30 Jahren, wenn die Hypothek abgezahlt ist, dann ist das da oben im Sommer regelmäßig unerträglich. Das hat mich überrascht. Und das Zweite, ein Risikoberater, den wir im Wirtschaftskapitel zitiert haben, der sagte, das größte Risiko für die deutsche Wirtschaft sind die Produktionshallen, die heute üblich sind. Diese Leichtbauhallen in den Gewerbegebieten, Sie kennen die alle, die sind nicht gedämmt. Das sind eigentlich nur Blechbüchsen. Das funktioniert bisher, weil die Maschinen, die da drin sind, die heizen mit der Abwärme des Ding. Und wenn im Sommer es mal wärmer wird, dann macht man die Tore auf und lässt den Wind durchstreichen. In den Sommern der Zukunft geht das nicht mehr. Da ist da brüllende Hitze drin, dann kann man da nicht mehr arbeiten. Der sagt, theoretisch kann man eine Klimaanlage einbauen, aber die Stromkosten, die würden den Mittelständlern das Genick brechen. Das, sagt er, ist das größte Klimarisiko für die deutsche Wirtschaft. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Sie beschreiben im Buch Veränderungen, auf die wir uns möglicherweise recht gut einstellen können, aber auch welche, wo es wahrscheinlich doch sehr problematisch wird. Wo beispielsweise?
Naja, tatsächlich die Infrastrukturen, die Gebäude, die kann man nicht schnell mal umrüsten. Wir haben die Häuser für eine niedrigere Temperatur gebaut. Man kann jetzt sagen, okay, wir bauen Klimaanlagen ein. Das werden wir machen müssen. Krankenhäuser, Altenheime, auch Kindergärten, Schulen werden Mitte des Jahrhunderts Klimaanlagen brauchen. Aber ich habe dann mal mit einem Praktiker gesprochen, mit einem technischen Leiter eines Kreiskrankenhauses, der sagte, oh, theoretisch geht das, aber das ist einerseits irre teuer. Wer soll denn das bezahlen? Und zum anderen, wie soll ich denn das praktisch machen im laufenden Betrieb? Er hat einen Altbau, da sind die Versorgungsschächte, die sind voll mit Rohren. Wenn er da jetzt überall noch Lüftungsschächte reinlegt, die auch noch isolieren muss, weil im Sommer schlägt sich an diesen kühlen Schächten das Wasser nieder und er hat dann Feuchtigkeit überall. Die praktischen Probleme dieser Anpassung, die werden so stark unterschätzt und ich wundere mich, wir reden alle darüber, ach, wie teuer ist ein Klimaschutz und ach, wie unbequem ist jetzt das Umstellen der Energieversorgung. Das, was wir an der Infrastruktur, an Verkehrswegen, Gleisen, Straßen, Gebäuden uns ins neue Klima sozusagen, was wir da investieren müssen, das ist viel, viel schwieriger und darüber wird viel zu wenig geredet.
Herr Staudt, mich hat bei der Lektüre manchmal der Eindruck beschlichen, Sie wollen mit dem Buch den Leserinnen und Lesern die Fakten, die Jahre oder Jahrzehnte lang in der Öffentlichkeit weitgehend ignoriert worden sind, jetzt doch mal so richtig um die Ohren hauen. Stimmt der Eindruck?
Nee, um die Ohren hauen nicht, aber wirklich, wirklich ans Herz legen. Aber jenseits von Panikmache, was Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch Journalisten oder Vertretern von Umweltorganisationen gern vorgeworfen wird, wenn man mit Expertinnen und Experten redet, die sagen, ich wünschte ja gerne, dass ich mich täusche, aber ich sehe leider keinen Anlass dazu. Und die Klimamodelle, die Vorhersagen der Klimaforschung sind praktisch alle eingetreten und sie haben sich sogar noch als konservativ herausgestellt. Also ich finde tatsächlich, das sollte man wissen, wenn man wissen will, wofür wir Klimaschutz machen sollten. Darauf kommt es an. Wir können ja die Entwicklung noch ändern. Nicht sozusagen, wie es im Jahr 2050 aussieht, das haben wir schon vergeigt. Aber was danach kommt, wie schlimm es danach kommt, das haben wir noch in der Hand.
Dass der Klimawandel Realität ist, das ist, glaube ich, dann doch bei sehr vielen Menschen im Prinzip angekommen, aber welche konkreten Folgen das eben mit sich bringt, was das für uns auch bedeutet, doch hier in Deutschland, das ist in unserem Bewusstsein doch irgendwie eher gar nicht angekommen. Warum nicht?
Ja, zum einen hat es tatsächlich, glaube ich, viel mit der Medienberichterstattung zu tun, auch mit der Wissenschaft. Wie schon erwähnt, beim Klimawandel sind dann häufig so Beispiele aus anderen Erdteilen. Oder die Klimaforschung, die lässt ihre Modelle bis zum Jahr 2100 laufen und in den IPCC-Reports sind dann so irgendwie die Anstiege der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100. Und wenn man das Jahr 2100 hört, denkt man immer, ach, ist das lange hin. Dass es schon jetzt losgeht, das sickert erst langsam ins Bewusstsein. Die Hitzesommer 2018-19 haben da beigetragen. Ich glaube, dieser Sommer, die schlimme Sturzflut in Neuenahr-Ahrweiler, hat dazu beigetragen. Im Englischen sagt man, we are in the age of consequences. Also wir sind schon im Zeitalter der Konsequenzen. Das kommt langsam an bei den Leuten, aber sozusagen von der Psychologie her, der Mensch ist gut darin, unangenehme Nachrichten auszublenden. Das macht ihn ja auch sozusagen psychologisch stabil, dass Kranke sozusagen auch sich einreden können, so krank krank bin ich ja gar nicht, hilft dabei, den Rest des Lebens noch gut zu überstehen. Oder wir kennen es von Rauchern, ja. Die Raucher wissen eigentlich und die Forschung ist klar, dass Rauchen Lungenkrebs macht. Aber jeder kennt den einen 95-Jährigen, 96-Jährigen, der raucht wie ein Schlot. Und der ist doch auch alt geworden, ja. Also sozusagen, das sind psychologische Mechanismen, die sind normal für den Menschen, dass man irgendwie always look on the bright side. Also wir suchen immer den Hoffnungsschimmer und versuchen irgendwie unangenehme Wahrheiten auszublenden, zur Seite zu schieben. Aber beim Thema Klimawandel ist das fatal, weil der hört nicht von alleine auf. Also manche schlechte Entwicklung, auch Corona, wird es irgendwann vorbeigehen. Der Klimawandel geht nicht vorbei, wenn wir unser Leben, unsere Wirtschaftsstruktur, unser Verhalten nicht ändern. Und deswegen ist es so wichtig, da die psychologische Distanz zum Thema zu überbrücken. Das haben wir in dem Buch versucht, indem wir schauen, was heißt es für uns. Und wir schreiben auch nicht darüber, wie soll man drauf reagieren, was soll die Politik jetzt machen. Das sind alles wichtige Themen, darüber soll die Gesellschaft streiten, da kann man unterschiedliche Wertvorstellungen haben. Wir haben in dem Buch wirklich nur ausgebreitet die blanke Physik, was bedeutet das Klima der Zukunft für unsere Wälder, für unsere Landwirtschaft, für unsere Städte, wie man darauf reagiert, die Schlüsse, die möge jeder selbst ziehen.
Frage ich Sie gleich, was für Schlüsse haben Sie gezogen? Was hat die Beschäftigung mit dem Thema für Sie ausgewirkt?
Ich gehe jetzt mit ganz anderen Augen wirklich durch die Welt. Wenn ich in Berlin irgendwie Neubauten sehe, die jetzt hochgezogen werden und sehe da riesige Glasfassaden, ich schlage die Hände über den Kopf zusammen und denke, Herrgott, wie kann man sowas machen? In 20 Jahren werdet ihr da drinnen regelmäßig brutzeln. Ihr werdet euch wünschen, dass ihr Fensterläden drauf und dran habt, denn das ist irgendwie fast das Einzige, was hilft, wirklich eine Außenverschattung von Fenstern zu machen. Wenn ich mir Häuser angucke, ich schaue, haben die bodentiefe Fenster, gibt es da wenigstens 10 cm Einlaufschutz, wenn mal ein Starkregen kommt, steht das Wasser da sofort im Erdgeschoss oder gibt es da ein paar einfache Vorbeugungen? Wenn ich im Zug sitze und sehe, wie nah in Brandenburg irgendwie Dörfer in die Wälder reingebaut sind, der Vizechef des Brandenburger Landesverbandes der Feuerwehren hat gesagt, die künftige Waldbrandgefahr passt nicht zu den Siedlungsstrukturen. Da gehen die Kiefernwälder bis nah an die Häuser. Wenn es da mal brennt, und es wird oft brennen, ist das ein Riesenproblem. Also ich gehe jetzt mit so einem Scanner durch die Landschaft und sehe an allen Ecken Sachen, wo ich denke, oh Gott, das wird mal richtig teuer und richtig ungemütlich.
Also die Sichtweise verändert sich auch Ihr Alltag, die Lebensweise?
Naja, ich nehme jetzt das, was ich vorher schon wusste, noch ernster. Natürlich, sowas wie sich einzureden, naja, auf meinen Flug kommt es ja nicht an und ja, es ist so schön billig, ich fliege mal schnell zu meinem Studienfreund nach Barcelona zur Silvesterparty und 2 Tage später wieder zurück. Nee, sowas mache ich jetzt wirklich nicht mehr, weil tatsächlich sowas ist, was, wo man drauf verzichten kann. Also natürlich sollte man Fernreisen nicht verteufeln, aber dieser Wahnsinn für 19,90 Euro zum Shoppen nach London 5-mal im Jahr, das geht nicht. Das macht uns unser Leben hier kaputt. Also das ist nicht nur irgendwie eine moralische Sache, sondern es hat wirklich für uns, für unser Leben in Deutschland Folgen, wenn wir weiter einen hohen Treibhausgasausstoß haben. Tatsächlich, man kann es so rumdrehen, wenn wir hier weiter in Deutschland ein berechenbares, sicheres und ein bequemes Leben, ein Leben in Wohlstand und Sicherheit führen wollen, dann müssen wir ganz schleunigst mit den Emissionen runter in allen Bereichen. Und dann muss auch die Politik, vor allem die Politik, viel, viel mehr tun. Es kommt auch auf den Einzelnen an. Wir selber können was tun, aber die wirklich großen Entscheidungen, die werden in der Politik und in der Wirtschaft und in den Strukturen geschaffen.
Sie haben es angesprochen. Also das ist ein Thema quasi von existenzieller Bedeutung. Entwickelt man da auch als Autor, als Journalist doch mal noch ein anderes Sendungsbewusstsein, sage ich, als bei anderen Themen?
Eine andere Dringlichkeit. Ich werde oft gefragt, wieso schreibst du über den Klimawandel? Das ist einfach spannend. Ich glaube, es gibt keine Entwicklung, die unsere Gesellschaft, unser Leben in den nächsten Jahrzehnten so über den Haufen werfen wird. Und es ist ein vernachlässigtes Thema. Und es ist auch echt spannend, Dinge herauszufinden, die man vorher nicht wusste. Und davon gibt es und gab es in dem Buch echt eine ganze Menge.
Gast heute in SWR 2 Tandem, Thoralf Staudt, über die Auswirkungen des Klimawandels hier in Deutschland. Was können wir tun? Welche Hoffnungen bleiben uns? Herr Staudt, im November ist der UN-Klimagipfel in Glasgow zu Ende gegangen. Waren Sie zufrieden mit den Ergebnissen?
Nein, wenn man seine Sinne beisammen hat, kann man mit den Ergebnissen nicht zufrieden sein. Obwohl es Fortschritte gab, aber es sind Trippelschritte. Also es geht viel zu langsam verglichen mit dem, was eigentlich notwendig, was eigentlich auch profitabel, was eigentlich klug wäre.
Schöner Satz aus Ihrem Buch: Klimaschutz mag wirken wie ein Totalumbau des Landes. In Wahrheit sorgt er dafür, dass nicht alles völlig anders wird. Wird das zu wenig kommuniziert? Ist uns das zu wenig klar, dass eigentlich das, was wir jetzt tun müssen, eine Kleinigkeit ist, verglichen zu dem, was wir machen müssen, wenn wir jetzt nichts tun?
Ja, davon bin ich überzeugt. Und mich wundert so ein bisschen tatsächlich das verbreitete Bild, aber was auch von Politik, von Wissenschaft, aber auch von Klimaschützern irgendwie mitgezeichnet wurde. Ja, es heißt immer, wir müssen unser Land umbauen. Alles muss sich verändern, um das Klima zu schützen. Das mag ja stimmen, dass wir viel ändern müssen, aber sozusagen, mich wundert es nicht, wenn Leute dann sagen, ach nö, da habe ich keine Lust drauf. Die Leute haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten so viel Veränderungen erlebt. In den letzten 2 Jahren wegen Corona ist das Leben auf den Kopf gestellt worden. Ich komme aus Ostdeutschland, da ist in den letzten 30, 35 Jahren seit der Wende das ganze Leben, also alles hat sich verändert. Und wenn dann noch ein Klimaschützer kommt und sagt, ach, jetzt muss ich wieder alles verändern, dann sagen natürlich Leute, oh nee, will ich nicht. Da gibt es natürlich Widerstände. Deshalb, ich finde, ganz anders wird ein Schuh draus und anders muss man es deshalb auch kommunizieren. Es wird sich wirklich unser Leben auf den Kopf stellen. Alles wird anders werden. Das, glaube ich, weiß man, wenn man das Buch gelesen hat. Sozusagen, unser Leben wird nicht mehr aussehen wie früher, wenn wir nicht Klimaschutz machen. Also Klimaschutz schützt vor Veränderung. Klimaschutz schützt vor Unsicherheit. Klimaschutz bringt Stabilität. Man kann sagen, wenn man seine Heimat behalten will, soweit es irgendwie geht, muss man Klimaschutz machen, so stark wie es irgendwie möglich ist. Und ich glaube, das tatsächlich ist bei vielen Leuten und auch bei verantwortlichen Politikern, glaube ich, oft nicht im Kopf klar.
Es gibt Kipppunkte fürs Klima, wo man sagt, also da wird es deutlich schwieriger, sozusagen eine Erderwärmung noch einzudämmen, weil das sozusagen wie eine Lawine dann sich immer deutlicher diese Effekte auftürmen. Gibt es auch sowas wie Kipppunkte für Klimaschutz? Also ich habe das Gefühl, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren möglicherweise war der Klimaschutz ja noch ein Thema für Experten und Fachleute, aber in den letzten 3 Jahren ist das auch durch Fridays for Future ja so groß geworden, dass inzwischen sogar große Konzerne auf den Zug aufspringen. Also nimmt auch das einfach so deutlich an Fahrt auf, dass das doch vielleicht möglicherweise auch noch hilft?
Ja, absolut. Und es gibt eine ganze Menge gute Nachrichten. Allein wie billig Solar- und Windstrom geworden ist, wie billig Batteriespeicher geworden sind, was da es an technologischen Fortschritten gab. Es ist mittlerweile lukrativ und profitabel, ein erneuerbares, klimaschonendes Energiesystem zu machen. Und Kohle, aber auch Atomkraftwerke sind schlicht zu teuer. Sozusagen da ist ein Kipppunkt längst erreicht, auch in der Gesellschaft. Sie haben Fridays for Futures erwähnt. Das war für die Wahrnehmung des Problems ganz wichtig. In der Wirtschaft ist das Thema auch längst präsent. Die Wirtschaft ist in vielem weiter. Das haben wir im Buch bei den Recherchen gemerkt, aber auch der Bundesverband der deutschen Industrie, deren Chef, hat ein Interview gegeben, wo er die Bundesregierung geradezu darum gebeten hat, macht uns bitte klare Vorgaben. Wir wollen die Wirtschaft umstellen, aber sozusagen, wir brauchen berechenbare Rahmenbedingungen. Heute so, morgen so, jetzt mal Steuer hoch, dann mal Steuer runter. Da kann man keine langfristigen Investitionsentscheidungen treffen. Wenn von der Politik klar ein Pfad käme, der Ausstoß von Treibhausgasen kostet dieses Jahr so viel, nächstes Jahr so viel, der Preis steigt, dann stellen sich die Investitionen um, dann kriegen wir die Kurve. Technologisch ist es möglich, mit den Emissionen runterzukommen. Wir müssen es nur endlich machen und wirklich eben endlich, nicht so irgendwie sagen, ach, in 10 Jahren legen wir los. Nee, die nächsten 5 Jahre, die nächsten 10 Jahre sind tatsächlich entscheidend darin, ob wir bei der Erhitzung irgendwie unter 2 Grad oder gar in Richtung 1,5 Grad das beschränken oder nicht.
Klimaschutz ist eine Riesenherausforderung, aber auch eine Riesenchance, sagt eine ihrer Gesprächspartnerinnen im Buch, Sabine Gabrisch von der Berliner Charité, hat dort die Universitätsprofessur für Klimawandel. Inwiefern ist der Klimawandel eine Chance? Klimaschutz?
Naja, es gibt nicht nur den Nutzen von Klimaschutzmaßnahmen fürs Klima, sondern auch für vieles andere. Also Dinge, die wir zugunsten des Klimas machen, nützen uns auch bei anderen. Im Bereich Gesundheit ist das sonnenklar. Wenn wir Kohlekraftwerke abschalten, dann sparen wir nicht nur CO2, sondern wir vermeiden auch gesundheitsgefährdende Stoffe wie Quecksilber, Feinstaub, die wirklich viele tausend Tote jedes Jahr auch in Deutschland verursachen. Beim Verkehr ist es auch klar, Verbrennermotoren sind eine Technologie, die ist gesundheitsschädlich. Wenn wir da auf Elektromobilität kommen, mit sauberem Strom fahren, sozusagen hat das Nebenfolgen. Wenn wir beim Klimaschutz irgendwie die Wälder erhalten, dann ist das auch für das Wohlbefinden gut. Also es gibt ganz viele positive Nebenwirkungen, Co-Benefits heißt das in der Fachsprache, die beim Klimaschutz man nebenher mit einheimst. Und darauf zu gucken, tatsächlich kann einem Mut machen, kann einen motivieren, beim Klimaschutz das Richtige zu machen. Denn das sozusagen ist klar, wir können den Klimawandel noch begrenzen. Und wir müssen den begrenzen, denn auch das ist eine Fehlwahrnehmung. Man glaubt immer irgendwie, ja, mein Gott, wir können uns anpassen, dann bauen wir halt neue Deiche. Was da vergessen wird, der Klimawandel, wenn wir nicht die Emissionen runterfahren, der geht ja immer weiter. Wir müssen dann alle 30, alle 40 Jahre neue Deiche bauen. Das geht ja immer höher. Es ist viel klüger, einmal in die Umstellung in ein CO2-freies Energiesystem, Wirtschaftssystem zu investieren, als alle 30, 40 Jahre den Gebäudebestand mit neuen Klimaanlagen auszurüsten, neue Deiche zu bauen, neue Verkehrswege zu bauen, wo sie dann noch hinpassen. Also sozusagen, es ist auch ökonomisch hoch sinnvoll, jetzt das Richtige zu tun.
Sagt der Journalist und Autor Thoralf Staudt. Er war zu Gast heute in SWR 2 Tandem. Zusammen mit seinem Kollegen Nick Reimer hat er ein Buch verfasst. Deutschland 2050 heißt es, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Staudt, danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Redaktion der Sendung, Cornelia Bach. Für die Technik war Simon Geiger zuständig. Die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt. Ich bin Martin Gramlich. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Radioabend.